Den Text für die Predigt finden wir im ersten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 16 bis 24. Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ ihn östlich vom Garten Eden die Cherubinen lagern und die Flammen des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Morgen früh, liebe Gemeinde und alle, die mit dabei sind, auch über den Livestream, allen auch nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass ihr alle dabei sein könnt. Morgen früh geht es für die meisten von uns mit dem Alltagsleben wieder los. Viele kehren an ihren Arbeitsplatz zurück, die Aufräumarbeiten beginnen. Diese besondere Zeit ist so schnell vorbeigegangen. Das Weihnachtsfest klingt nach. Wir erinnern uns an stärkende Gottesdienste. Wir sind dankbar für die Gemeinschaft, die wir erfahren konnten in dieser Zeit in ganz besonderer Weise. Auch für unsere bekennende evangelische Gemeinde Hannover war das eine ganz besondere Zeit. Aber jetzt richtet sich der Blick wieder nach vorn. Und durch das Kinderlied, was uns im ganzen Dezember begleitet hat und auch durch die Weihnachtstage, hat eine Mitarbeiterin uns im Grunde genommen auch schon vorbereitet für diese Zeit. Denn in diesem Weihnachtslied für kleine Ohren, da hieß es in der letzten Strophe: Wenn der Weihnachtsbaum seine Nadeln dann verliert, der sieht noch ganz gut aus, wenn der Weihnachtsbaum seine Nadeln dann verliert und kein Lichterbogen mehr die Fensterbretter ziert und Augen nicht mehr funkeln, nur weil sie den Christbaum sehen, so bleibt die Weihnachtsbotschaft doch für alle Zeit bestehen. Denn was alle hören müssen, nicht zur Weihnachtszeit allein. Jesus kam auf diese Welt und blieb nicht immer klein. Er wurde groß und starb am Kreuz, von Sünd uns zu befreien. Drum dürfen nun auch du und ich Gottes Kinder sein. Dieses Lied hat uns begleitet durch die gesamte Adventszeit und richtet uns auch jetzt den Blick nach vorn. Das ist doch das wichtigste Ereignis und Ergebnis von Weihnachten. Das ist doch die entscheidende Konsequenz. Vielleicht sind Sie schon als Gottes Kind in diese Weihnachtszeit hineingegangen. Dann sind Sie nach dieser Weihnachtszeit hoffentlich umso dankbarer, dass Sie Gottes Kind sein dürfen. Dann hat sich diese persönliche Verbindung zu Jesus hoffentlich gefestigt in dieser Zeit. Vielleicht sind Sie aber im Verlauf dieses Weihnachtsfestes auch erst Gottes Kind geworden. Vielleicht haben Sie zum ersten Mal erkannt, dass Jesus Sie persönlich an seine Krippe ruft und in seine Arme. Dann war Weihnachten auch für Sie Geburtstag zugleich. Vor einer Woche, am Sonntag nach Weihnachten, haben wir uns vor Augen geführt, warum Weihnachten unverzichtbar war. Dazwischen lag ja noch der Silvestergottesdienst, da haben wir diesen Exkurs gemacht zu Hebräer 11. Aber heute vor einer Woche, warum war Weihnachten unverzichtbar? Welt ging verloren, Christus geboren. Und wir haben damals schon die Szene aus Genesis 3 betrachtet, das passt jetzt genau in den Fortgang unserer Predigtreihe zum ersten Buch Mose, nachdem das Vertrauensverhältnis zwischen den ersten Menschen und ihrem Schöpfer zerbrochen war Und zwar schuldhaft zerbrochen durch Adam und Eva. Und wir konnten staunend feststellen, schon in dieser frühen Stunde der Weltgeschichte hatte der lebendige Gott deutlich gemacht, er wird seine Hand nicht mehr von dieser Welt abziehen. Das hat er schon da ganz am Anfang deutlichst gezeigt. Und schon in dieser frühen Stunde der Weltgeschichte hatte Gott seinen Finger vorausweisend auf das Weihnachtsfest gelegt. Und wenn Sie es gehört haben, erinnern Sie sich noch an diesen Vers 15, 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott sagt zu der Schlange, derer sich der Teufel bedient hatte, in deren Gestalt er aufgetreten war, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Schon da hat Gott das gesagt. Das heißt, einer, der von einer Frau geboren werden wird, also ein echter Mensch, der wird den Teufel entscheidend besiegen, dafür allerdings selbst ein großes Opfer bringen müssen. Du wirst ihn in die Ferse stechen. Das war der erste Hinweis auf Jesus. Und deshalb haben viele alte Theologen diesen Vers 15 aus 1. Mose 3 auch das Prot-Evangelium genannt, Protos, zum ersten Mal das Evangelium. Und wir konnten das sehen heute vor einer Woche. Es führt ein gerader Weg von Adams Acker bis zu Bethlehems Feld und von Bethlehems Feld bis in unsere Weihnachtshäuser und Weihnachtsstuben, weil Jesus Christus auch zu uns gekommen ist. Das war der Grund und das bleibt der Grund unserer Freude. Und heute? Heute müssen wir nun den nächsten Schritt gehen, weil wir jetzt auch unsere Weihnachtsstuben wieder verlassen müssen, im bildlichen Sinne. Wir müssen wieder rein in den normalen Jahresverlauf und wir hoffen, dass er umso normaler wieder wird und wir werden uns dafür auch einsetzen. Ja, und wenn wir aber in den normalen Verlauf zurückkehren, dann kehren wir auch an unsere üblichen Baustellen zurück. Hoffentlich frisch gestärkt, hoffentlich neu ermutigt. Falls Sie durch dieses Weihnachten nicht ermutigt worden sind, dann sagen Sie das Jesus. Dann sagen Sie, Jesus, ich bin immer noch mutlos nach allem, was gewesen ist. Und möglicherweise suchen Sie sich einen vertrauenswürdigen Christen, mit dem Sie zusammen beten können, dass Sie gemeinsam die Hände falten und sagen, Jesus, ich brauche neuen Mut. Auch nach Weihnachten führe mich, sei mir nahe. Und der Herr will sich kümmern. Er will sich kümmern um unsere Baustellen. Und das wird eben auch an der Fortsetzung des Predigttextes jetzt deutlich. Wir knüpfen genau da an in Vers 16, wo wir in Vers 15 abgeschlossen hatten letzten Sonntag. Und unser Thema heute lautet, wenn Sie wieder mitschreiben, Adams Acker, Bethlehems Feld und unsere Baustellen. Also Adams Acker, Bethlehems Feld kannten wir schon und unsere Baustellen, das kommt jetzt dazu. Und wir fragen, inwiefern können uns die Ereignisse auf Adams Acker wirklich helfen, mit unseren aktuellen Baustellen klarzukommen? Das ist die Fragerichtung. Und wir hören noch einmal die ersten Verse unseres Textes. 1. Mose 3, ab Vers 16. Und zur Frau sprach er, nämlich Gott, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein. Er aber soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Erste Baustelle, Sie ahnen es schon, Ehe und Familie. Das ist die erste Baustelle. Hier haben wir in einem Vers, in diesem Vers 16, die gesamte Familie angesprochen, so wie sie nach Gottes Schöpfung konzipiert ist. Mann und Frau und Kind, kommt alles vor, Vater, Mutter, Kind. Und im Unterschied zur Schlange, die durch den Satan benutzt worden war, werden die Menschen nicht verflucht. In diesem ganzen Text werden die Menschen nicht verflucht. Der Acker wird verflucht, der Teufel wird verflucht, aber nicht die Menschen. Das ist schon, macht schon mal Hoffnung. Aber sie werden gestraft. Denn Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Und Adam und Eva müssen spüren, dass unsere Taten Folgen haben, dass Gottes Worte absolut ernst zu nehmen sind. Gott hatte doch gesagt, nochmal zur Erinnerung, Kapitel 2, Vers 16, Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das war Kapitel 2, Vers 16 und 17. Und verstehen Sie, hier geht es auch um Gottes Glaubwürdigkeit. Um Gottes Glaubwürdigkeit, ein Vater, der Konsequenzen ankündigt und im Zweifelsfalle nicht umsetzt, dieser Vater lehrt seine Kinder eine gefährliche Lektion. Er beschädigt letztlich ihre Fähigkeit zum Gehorsam, weil sie immer wieder lernen, er sagt was, egal, ich mach's nicht, keine Konsequenzen. Gott muss Konsequenzen zeigen. Wie viel Herzeleid hat es gegeben? Wie viel Herzeleid hat es gegeben, dass Menschen gedacht haben, ich kann sündigen ohne Folgen? Ich kann machen, was ich will, ohne Konsequenzen. Gott zieht Konsequenzen. Und die erste Konsequenz betrifft unmittelbar die Hervorbringung von Nachkommen. Immerhin war diese Perspektive damit wenigstens gesichert. Es würde in jedem Fall weitergehen, wenn auch unter diesen schwierigen Bedingungen viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären. Wissen Sie, für uns ist das so selbstverständlich, dass Geburt mit Schmerzen zusammenhängt, dass Geburt beschwerlich ist. Wir kennen das gar nicht anders. Manchmal, da sind wir dankbar, dass da sich medizinisch viel getan hat, manchmal aber sogar mit Lebensgefahr für die Frauen und für die Kinder verbunden, gerade auch in anderen Ländern. Das war, wie wir hier erfahren, ursprünglich nicht im Schöpfungskonzept vorgesehen. Das ist doch eine interessante Entdeckung. Schwangerschaft hätte nicht unbedingt in dieser Weise schmerzvoll und gefährlich sein müssen, sondern das ist die Folge dieses Bruchs. Das ist erst die Konsequenz der Sünde. Wahrscheinlich sollte auch Schwangerschaft und das Wunder der Geburt, und jeder, der mal bei so einem Ereignis dabei war, der weiß, das ist immer noch ein Wunder, das ist immer noch faszinierend, das haut einen immer noch um, dass das aber von Anfang an etwas rundum Schönes sein sollte. Ein junges Ehepaar aus unserer Gemeinde erwartet in den kommenden Tagen seine Geburt, beziehungsweise die Geburt des Kindes. Habt nur Mut, ja? Wir beten für euch. Und wenn Sie einen Anatom fragen, dann wird er Ihnen sagen, woher die Geburtsschmerzen kommen. Physiologisch. Beziehungsweise anatomisch ist das erklärbar durch die Enge des Geburtskanals. Und interessanterweise sehen Vertreter der Evolutionslehre gerade hier ein tierisches Erbe. Das sei eben das Problem der Anpassung, sagen die. Ja, dieses Becken hat einen Knochenring. Dieser Knochenring ist nicht flexibel erweiterbar. Und im Sinne der Evolutionslehre wird das als ein Konstruktionsfehler gedeutet, ja? Da der menschliche Körper eben im Laufe seiner Entwicklung immer gewisse Kompromisse machen musste. Und demnach wären die Geburtsschmerzen die zwingende Konsequenz dieses unvollkommenen evolutionären Prozesses. Das ist deren Erklärung. Der Predigtext lehrt etwas anderes. Das ist keine Naturnotwendigkeit von Anfang an gewesen, dass die Frau unter solchen Schmerzen gebären muss, sondern das ist eine Folge des Sündenfalls. Es hätte biologisch nicht unbedingt so sein müssen. Hier geschah also offensichtlich eine einschneidende Veränderung im biologischen Bereich als Folge dieses Bruchs zwischen Mensch und Gott. Das ist real. Verstehen Sie, so lehrt es die Heilige Schrift. Und das blieb nicht die einzige Folge für Ehe und Familie. Wie geht es weiter in Vers 16? Der Frau wird gesagt, dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Was heißt das? Man hat das oft so ausgelegt, dass die Frau ein besonderes sexuelles Verlangen nach dem Mann habe, aber das ist ja in umgekehrter Hinsicht genauso. Nein, wenn wir das seltene Wort, das dort steht, genauer betrachten, das hebräische Wort, was dort steht, schuk, und das heißt verlangen, haben nach, dann können wir eine interessante Entdeckung machen. Es ist ein seltenes Wort, aber es kommt wieder vor, zum Beispiel im nächsten Kapitel schon, in 1. Mose 4, Vers 7. Hören Sie mal her, wie es da heißt. Da sagt Gott zu Kain, bist du fromm, so kannst du den Blick frei erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Also die Sünde hat das Verlangen, dich zu greifen, über dich zu herrschen. Und dann, du aber herrsche über sie, du aber wappne dich gegen sie. Also Gott sagt zu Kain, die Sünde hat das Verlangen, dich in den Griff zu kriegen. Die Sünde hat das Verlangen, über Kain zu herrschen, ihn in Besitz zu nehmen. Das ist die beste Übersetzung für die Grundbedeutung dieses hebräischen Wortes Schuk. Und so ist es auch in Kapitel 3, Vers 16 am besten zu verstehen. Dein Verlangen wird nach deinem Mann sein. Das heißt, dein Verlangen wird darin bestehen, über deinen Mann zu herrschen. Was die Frau in ihrer Rebellion wollte, nämlich die Sache an sich zu reißen und den Adam mitzuziehen. Und das ist ihr ja auch gelungen. Das wird jetzt zu ihrer schicksalhaften Neigung. zu ihrer Neigung, mit der sie sich und ihrem Mann viel Not bereiten wird. Nämlich zur Neigung der Frau, ihren Mann dominieren zu wollen. Und damit lehnt Eva sich auf gegen ihre schöpfungsgemäße Bestimmung. Wie lautete die denn? Genesis 2, Vers 18. Gott hat sie dem Adam gemacht als eine Gehilfin. Sie soll ihn unterstützen. Sie soll ihm den Rücken stärken. Sie soll um ihn sein. Sie soll ihm als ein anspruchsvolles Gegenüber eine totale Unterstützung geben. Sie soll an seinem Leben Anteil nehmen. Sie soll sozusagen sein Coach im besten Sinne sein. Das ist die Aufgabe der Frau. Deswegen soll sie sich auch am Leben des Mannes interessieren und umgekehrt natürlich auch. Das heißt, die schöpfungsgemäße Bestimmung der Frau nach Kapitel 2, Vers 18, eine Gehilfin, eine Erseher, ist eine freiwillige, reflektierte Unterordnung gegenüber einem Mann, der von Gott den Auftrag hat, die liebevolle Führungsverantwortung für seine Familie wahrzunehmen. Das ist die schöpfungsgemäße Aufgabe der Frau. Und Paulus wird das dann in Epheser 5 ausführlich weiter entfalten, ab Vers 21, was das heißt Über- und Unterordnung. Also ich sage es nochmal, die schöpfungsgemäße Bestimmung der Frau ist eine freiwillige, reflektierte Unterordnung gegenüber einem Mann, der von Gott den Auftrag hat, eine liebevolle Führungsverantwortung für seine Ehe und für seine Familie wahrzunehmen. Und wenn, was Eva nun in ihrer Auflehnung wollte, nämlich den Mann nach ihren Vorstellungen zu leiden und zu leiten, und schlimm genug, dass Adam einfach hinterhergetrottelt ist, das war seine Schuld, das wird nun zur bedrückenden neuen Normalität. Natürlich je nach Temperament und Wesen nochmal anders akzentuiert, jede Frau macht das auf andere Weise gewissermaßen, aber von der Grundtendenz her ist das seit dem Sündenfall, sagt 1. Mose 3, die Gefährdung. Das ist starker Tobak. Man könnte zugespitzt sagen, die aggressive Emanzipation ist ein direktes Erbe des Sündenfalls. Und sie macht deshalb die Frauen auch nicht glücklich. Und sie macht auch sonst niemanden glücklich. Nur die Ideologen, die das benutzen, macht es glücklich. Ein origineller Kollege aus dem Siegerland, den ich seit vielen Jahren kennen darf, erzählte mal, wie er von einer forschenden Journalistin Besuch erhielt. Sie befragte ihn zu seiner Gemeinde und zu ihrem Verständnis vom Menschen und dann erläuterte er ihr so das christliche Familienbild und sie schaute ganz erstaunt und sagt, Mensch, das ist ja wie im Mittelalter. Und da sagt er, da haben Sie aber schlecht recherchiert, Sie müssen noch viel weiter zurückgehen. Mittelalter ist noch viel zu jung, ja? Wir müssen noch viel weiter zurückgehen, nämlich zum Schöpfungsbericht. Adam als Erster geschaffen, mit der Führungsaufgabe beauftragt, die Frau ihm als Gehilfin zur Seite gestellt, völlig gleichwertig, aber nicht gleichartig. Im Übrigen ist der Mann auch zuständig für die emotionale Sicherheit seiner Frau. Er kann nicht einfach so den einsamen Krieger, den Lonely Ranger spielen, wenn zum Beispiel es in Genesis 2, Vers 24 heißt, darum wird ein Mann seinen Vater, seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, an seiner Frau hängen. Das heißt, auch der Mann hat eine Aufgabe, emotionale Nähe herzustellen und der Frau diese Rückendeckung auch dadurch zu geben. Das ist nicht einfach nur Sache der Frau, sondern Gott macht auch das zur Aufgabe für den Mann mit. Und im Geborgenheitsraum einer solchen Ehe können dann auch Kinder, wenn der Herr sie schenkt, beschützt, gestärkt, geprägt, gefördert werden. Und wenn der Herr keine Kinder schenkt, können die beiden ja auch so als Ehepaar mit voller Kraft sich einsetzen für den Dienst, den Gott für sie vorgesehen hat. Und was machen Adam und Eva? Sie machen genau das Gegenteil. Adam führt nicht und Eva ordnet sich nicht unter. Man kann auch sagen, wie soll Eva sich unterordnen, wenn Adam nicht führt? Ja, das hängt zusammen. Und weil Gott heilig ist, kann das nicht konsequenzlos bleiben. Und bei Eva heißt es nun, was sie in ihrer Auflehnung wollte, das wird jetzt zu ihrer steten Gefährdung. Und das zerstört auch ihre eigene Geborgenheit als Frau. Das Gespräch mit der Journalistin ging noch weiter. Und später räumte sie dann ein, nachdem mein Kollege ihr das so erklärt hatte, wissen Sie, eigentlich habe ich mir so einen Mann gewünscht. Er war so ein väterlicher Typ, dem konnte eine Journalistin das schon mal so sagen. Eigentlich habe ich mir so einen Mann gewünscht. Stattdessen habe ich eine Memme bekommen und ich sträube mich dagegen, eine Emanze zu werden. Die wirkte nicht glücklich in der Situation. Seit Adams Acker ist das ein trauriges Spiel, das die Erben des Sündenfalls fortschreiben. Die Verwischung der Unterschiede zwischen Mann und Frau und die Vermischung der Aufgaben. Und was wir im Genderismus vor uns haben und wie wir hier schon oft gesprochen haben, das ist überhaupt nicht neu, verstehen Sie? Höchstens in seiner Radikalität, dass man die Geschlechter völlig aufzulösen beginnt, indem man versucht, sie als Stereotypen zu verdächtigen. Diese Radikalität, okay, aber durch die Jahrhunderte hindurch, das kann man nachweisen, hat es immer wieder neue Varianten gegeben, das Zueinander der Geschlechter, wie es Gott in der Schöpfungsordnung definiert hat, auszuhebeln. Das Zueinander der Geschlechter zu attackieren, zu pervertieren und durch einen emanzipatorischen Lebensstil letztlich zu eliminieren. Und dazu gehört natürlich auch die Zerstörung einer klassischen männlichen Identität. Auch das gehört in den Instrumentenkasten der Ideologen. Aber Gott bekräftigt das auch nach dem Sündenfall. Er sagt, nein, das ist Schöpfungsordnung. Es gilt weiterhin. Nämlich, Ende von Vers 16, er aber soll dein Herr sein. Das ist nicht die Androhung oder gar die Rechtfertigung einer despotischen Unterdrückung durch einen Pascha. Das kann hier niemand reinlesen, sondern Maschall, was hier steht, er soll dein Herr sein, das meint ein verantwortungsvolles, liebevolles Vorangehen des Mannes. Eben genau das, was Adam gerade nicht getan hat, das meint Maschall. Und es wird uns im Neuen Testament als christlichen Ehemännern dann auch immer wieder dringend ans Herz gelegt. Epheser 5, Vers 22, folgende müssen Sie mal ausführlich lesen. Petrus schreibt das auch ganz kurz in 1. Petrus 3, Vers 7. Da schreibt er uns Männern ins Stammbuch, wohnt, also lebt vernünftig mit ihnen zusammen, mit euren Frauen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre, denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. 1. Petrus 3, Vers 7. Gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren die Ehre. Kyle Delitzsch schreibt in seinem wissenschaftlichen Kommentar über diese Stelle sehr gut. Ich zitiere, für den Mann geschaffen sollte die Frau von Anfang an ihm untergeordnet sein. Aber die Überordnung des Mannes sollte nicht zu despotischer, die Frau zur Sklavin herabdrückender Herrschaft werden, wie sie im alten und neuen Heidentum oder auch im Islam noch allgemein herrscht und erst durch die Sünde tilgende Gnade des Evangeliums gemildert wird. Das hier beschriebene Verhältnis ist eine in gegenseitiger Achtung und Liebe wurzelnde Über- und Unterordnung. In gegenseitiger Achtung und Liebe wurzelnde Überordnung und Unterordnung. Und im Schutzraum einer solchen Ehe kann dann auch die beschwerliche Geburt noch zu einer bereichernden gemeinsamen Erfahrung werden. Deswegen ist das so schön. Es gibt auch sehr positive Aussagen über die Geburt. Das möchte ich gerade unseren beiden auch noch mitgeben hier, aber auch all den anderen. Jesus hat in Johannes 16, 21 mal Geburt als eine Metapher für Freude verwendet. Da sagt Johannes 16, 21, eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, dann denkt sie nicht mehr an die Angst. Um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Geburt ist auch Freude. Auch darauf dürft ihr euch also freuen. Das ist unsere erste Baustelle, für die wir hier auf Adams Acker einen Anschauungsunterricht bekommen. Zusammenleben in Ehe und Familie nach dem Konzept des Schöpfers. Zwischen Adams Acker und unseren Baustellen liegt Bethlehems Feld. Das dürfen wir nie vergessen. Und ihr Lieben, deshalb dürfen wir mit Jesus leben. Ob wir nun in einer Ehe, in einer Familie oder als Einzelne leben, wir dürfen mit Jesus leben. Und wir dürfen aus seiner Vergebung auch miteinander viel Geduld haben. Auch in unseren Ehen, auch in unseren Familien. Adams Acker, Bethlehems Feld und dann erst unsere Baustellen. Lasst uns mit dieser Perspektive ins neue Jahr gehen und lasst uns Jesus bitten, Herr, segne und beschütze unsere Ehen und Familien und zeig mir, an welcher Stelle ich mich gemäß deiner Schöpfungsordnung möglicherweise noch ändern muss und noch Dinge mehr nach deinem Willen gestalten. Herr, steh uns bei. Erste Baustelle. Zweite Baustelle, Arbeit und Alltag. Das geht jetzt los hier in Vers 17. Arbeit und Alltag. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist zur Erde und sollst zur Erde werden. Arbeit und Alltag. Achtung! Arbeit als solche gibt es nicht erst nach dem Sündenfall. Das ist auch gut zu wissen, ja? In 2,15 hatte Gott schon gesagt, Adam soll den Acker bebauen und bewahren. Nur mit dem Sündenfall ändern sich dann die Bedingungen grundlegend. Man kann sagen, bis dahin war Adam, gestatten Sie mir dieses Bild, so wie ein kreativer Gestalter. Er war wie ein Dirigent, wie ein Gartenarchitekt, wie ein Maestro, der mit einem leicht zu führenden Orchester arbeitet, das ihm hervorragende Talente zur Verfügung stellt. So etwa klingt das, wenn wir hier in 2,15 gelesen haben, Gott der Herr nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und alles sprießt wie ein überströmender Garten. Das war Arbeit vorher. Und jetzt bekommt Adam es mit einem Widerständigen gegenüber zu tun. Die Arbeit ist wie ein Ackergaul. Wie ein Ackergaul, der ständig in eine andere Richtung zerrt und möglichst noch mit den Hufen ausschlägt. Ja? Der Ackerbau ist wie ein Garten, ja, mit ausgetrocknetem Boden, auf dem von selbst nichts wächst, außer Unkraut natürlich. Und dem man jede kleine Frucht mühsam abbringen muss. Diese Art von Arbeit wird hier gezeigt. Gegen den Widerstand der Naturgegebenheiten. Aufwand und Ertrag stehen in einem deprimierenden Verhältnis zueinander. So viel Aufwand, so viel Energie, so viel Schweiß und so wenig Ertrag. Psalm 90, Vers 10 sagt, unser Leben wird 70, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flügen wir davon. Und Luther übersetzt sehr treffend, etwas freier, wenn es köstlich ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Mühe und Maloche, von der nicht viel bleibt, wenn sie ohne Gottes Segen geschieht. Und der Grund dafür steht ein Vers später, im Psalm 90, Vers 11. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnst? Das heißt, die Mühe der Arbeit hat ihren Grund in Gottes Zorn. Hier beschrieben. Ihr Lieben, das bedeutet nicht, wenn wir es manchmal schwer haben, ist es eine Strafe Gottes. Ja, das Neue Testament spricht auch sehr positiv von harter Arbeit. Eine meiner Lieblingsstellen ist 2. Timotheus 2, Vers 15, wo Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus sagt, bemühe dich darum, 2. Timotheus 2, Vers 15, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Das heißt, schufte ordentlich in der Vorbereitung deiner Predigten, Timotheus, und deiner Andachten und aller deiner sonstigen Aufgaben. Also Arbeit ist nicht per se, nicht für sich genommen, die Folge der Sünde. Und Paulus sagt mal, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Es gibt sogar Heiden, die durchaus Freude an ihrer Arbeit haben. Ich kenne solche Heiden. Künstler, Wissenschaftler. Einfach, da ist noch etwas von der Schöpfungswirklichkeit übrig geblieben. Dass der Mensch mit dieser Wirklichkeit, die Gott gegeben hat, umgehen darf. Sogar Nichtchristen noch. Aber der Ertrag rinnt ihnen dann am Ende trotzdem durch die Finger. Diese Vergeblichkeit können auch sie nicht umgehen. Sie können sich da irgendwie drüber hinwegtrösten. Aber es bleibt, auch wenn sie die schönsten Gedichte schreiben und die herrlichsten Symphonien komponieren, es bleibt letztlich ein Kampf gegen Windmühlenflügeln. Und das liegt an der Grundstruktur der gefallenen Schöpfung, die durch Adam in diese Abwärtsspirale reingerissen wurde. Dieses andauernde Widerständige, das Kämpfen, die Mühe. Das heißt jenseits von Eden, East of Eden, wie wir es hier in unserem Text in Vers 17 haben. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Das ist interessant. Adam wird gestraft, aber die Erde wird verflucht. Die Erde wird verflucht, die Schlange wird verflucht, ich sag's nochmal, aber nicht Adam und nicht Eva und nicht du und nicht ich. Aber die Erde wird mit reingerissen. Und wir erinnern uns an das, was Paulus dann schreiben wird in Römer 8, Vers 19 und Vers 20. Da redet er vom ängstlichen Harren der gesamten Kreatur. Also die gesamte Schöpfung ist angefressen von diesem Virus der Sünde, für den wir verantwortlich sind. Und Paulus spricht in Vers 20 davon, dass die Erde unterworfen ist der Vergänglichkeit, der Nichtigkeit und der Vergeblichkeit. Und der wissenschaftliche Ausdruck für diesen verfluchten Acker ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Entropie. Das heißt, in einem System, das sich selbst überlassen bleibt, nimmt die Ordnung zwangsläufig ab und das Chaos nimmt zu. Ganz einfach, Entropie. Organismen altern und sterben. Mutationen bewirken weitreichende genetische Verwerfungen. Verfluchter Acker um Adams Sünde willen. Und Luther hat seinerzeit den Naturwissenschaftlern einen genialen Rat gegeben, der genau auf diesem Tatbestand gründet. Luther hat geschrieben, ihr werdet dann die besten Philosophen und die besten Naturwissenschaftler sein, wenn ihr vom Apostel lernt, Römer 8, die Natur als eine harrende, seufzende, in Wehen liegende zu betrachten. Wenn ihr das kapiert, dass die Schöpfung so ist, weil sie ist, weil es Genesis 3 gibt, dann werdet ihr die beste naturwissenschaftliche, analytische Arbeit leisten können. Ein Mitglied der Forschungsgemeinschaft Wort und Wissen, der Biologe Dr. Reinhard Juncker, hat einen interessanten Aufsatz veröffentlicht unter dem Thema Sündenfall und Biologie. Und darin beschreibt Juncker auch diese Doppelgesichtigkeit unserer Welt, die wir alle kennen. Diese Herrlichkeit, dieses Wunderschöne, was immer noch da ist, weil es Gottes Schöpfung ist. Es kommt immer noch aus seiner Hand. Und auf der anderen Seite dieses hässliche Gesicht seiner Schöpfung, die durch die Sünde zerstört wird. Und auch dieses hässliche Gesicht ist in sich noch doppeldeutig, ist in sich noch ambivalent. Es gibt auch noch bei der Hässlichkeit eine geniale Seite, weil es eben auch noch Schöpfung irgendwo ist. Es gibt auch noch die Genialität der Zerstörung. Das ist diese Doppelgesichtigkeit. Beispiel die Fangschrecke, verwandt mit den Heuschrecken, die sogenannte Gottesanbeterin. Die hat einen Fangapparat, mit dem sie bei ihrer Beutejagd zielsicher zuschlagen kann. In der Zeit von ein paar hundertstel Sekunden hat sie mit ihrem Fangapparat zugeschlagen und die Opfer erwischt. Seine hochkomplexe Mechanik, die da waltet, oder das Chamäleon mit seiner ausfahrbaren Zunge, die klebrig ist und Beuteinsekten greifen kann, wird so weit, exakt so weit ausgeschleudert wie nötig, um das Opfer jeweils einzufangen. Genial und grausam zugleich. Das ist diese Doppelgesichtigkeit, diese Ambivalenz, die geniale Form des Tötens, des Zerstörens und zugleich darin wird noch die Präzision, die Meisterhand des Schöpfers erkennbar. Und es ist so viel pervertiert, so viel ins Böse gewendet durch die Sünde. Das ist die Zerrissenheit, das ist die Gespaltenheit, in der wir leben. Und das zeigt sich überdeutlich nicht nur am Menschen, sondern Römer 8 und 1. Mose 3 an der gesamten Natur. Wir dürfen uns nicht wundern. Und hier steht die Ursache. In unserem Text steht die Ursache durch Adams Sünde. Durch Adams Sünde wird der gesamte Lebensraum, der immer noch Gottes Schöpfung ist, hineingerissen in diese Strukturen. Der Acker sei verflucht um deinetwillen. Und wissen Sie, dieser Horror ist letztlich die Konsequenz unseres geistlichen Zustandes, so wie er in Genesis 3 beschrieben ist. Gott behaftet uns darauf. Gott erinnert uns daran durch die Verfluchung des Ackers. Gott schließt uns gewissermaßen ein in einer gefallenen Welt. Und wie will eine in Sünde verstrickte Welt ihre Probleme lösen? Wie will eine Menschheit, überlegen Sie bitte, eine Menschheit, die Abtreibung als Routinevorgang betrachtet, also die Ermordung der Wehrlosesten als Routinevorgang, eine Menschheit, die sogar Impfstoffe unter Verwendung getöteter Föten produziert. Sie wissen, in den USA und England ist das seit Jahren eine Diskussion, um Impfstoffe, für deren Herstellung Zellen von abgetriebenen Föten verwendet werden. Wie will eine solche Gesellschaft, die das macht, weil sie den Schöpfer dieser Menschen nicht ehrt, sondern letztlich verachtet oder gehasst, wie will die irgendein anderes Problem gelöst bekommen, das mit der Schöpfung zu tun hat? Zum Jahreswechsel, Sie haben das mitbekommen, gab es die Jubelorgien auf den Straßen Argentiniens. Weil der Senat jetzt beschlossen hat, kleine Kinder bis zur 14. Schwangerschaftswoche zur Zerstückelung freizugeben. Bis zur 14. Schwangerschaftswoche. Ärzte werden verpflichtet, innerhalb von 10 Tagen Abtreibung durchzuführen. Eine Redakteurin der Deutschen Welle, also die Deutsche Welle gehört auch zu diesen Organisationen, die mit unseren Zwangsgebühren finanziert werden. Eine Redakteurin der Deutschen Welle, Veronika Macchiaro, hat das so kommentiert und die Redaktion hat diesen Kommentar ausdrücklich empfohlen. Jetzt gäbe es mehr Bürgerrechte und eine gerechtere Gesellschaft. Stehen Sie, eine gerechtere Gesellschaft, weil jetzt Babys bis zur 14. Woche umgebracht werden dürfen. Und man habe einen Sieg der Demokratie erlebt, schreibt sie. Gewonnen habe ganz Argentinien, dass es heute als ein gerechteres Land aufwacht. Argentinien wacht als ein gerechteres Land auf, weil es Kinder bis zur 14. Woche meucheln darf. Und wer hat dagegen geschrien? Haben Sie irgendeinen der Dauermahner gehört, dass er sich dazu geäußert hätte? Ich habe es nicht gehört. Diese Welt ist todkrank. Diese Welt ist todkrank. Und viele Zeitgenossen halten sich Augen und Ohren zu und bejubeln stattdessen den humanen Fortschritt. Sie singen die Hymne einer globalisierten Menschheit, die ihre Probleme selber lösen kann, wenn sie sich nur zu einer großen internationalen Einheit der Gutwilligen verbindet und auf einige wenige Führer hört. Das ist die Lüge der Transformation, wie sie unter anderem vom Weltwirtschaftsforum verbreitet wird. Auch der Teufel hat ihnen diese Täuschung eingeimpft. Er hatte gesagt, ihr werdet es schaffen. Rafft nur alles zusammen, was ihr habt und könnt, und rauft euch zusammen und fürchtet euch nicht vor Gottes Gericht. Ihr werdet es schaffen. Und doch gibt es in jedes Menschenleben eine klaffende Wunde, die niemals verheilt. Es gibt einen Ort, an dem jeder, und sei es der mächtigste und sei es der vermeintlich reichste und größte Konzernchef, die Tatsache dieses verfluchten Ackers zu spüren bekommt. Und dort kann er nicht mehr ausweichen. Und das ist Vers 19 in unserem Text. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Das gilt für alle. Diesen Satz sprechen wir am Ende jeder christlichen Beerdigung, bevor der Sarg ins Grab gesenkt wird. Erde zu Erde und Staub zum Staube. Und die Folgen der Sünde werden irgendwann für jeden als ganz persönliche Katastrophe erkennbar. Irgendwann für jeden als ganz persönliche Katastrophe. Petrus schreibt, 1. Petrus 1,24, alles Fleisch ist wie Gras und seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Jeder ist dran. Und schauen Sie, selbst darin waltet noch Erbarmen, dass Gott den Menschen dies spüren lässt. Henry Morris sagt in seinem Genesis-Kommentar, so hat Gott den Fluch über die gesamte Umwelt des Menschen verhängt, so zwingt er ihn, die Ernsthaftigkeit seiner Sünde zu erkennen und seine völlige Hilflosigkeit, sich selbst und seinen Lebensraum vor der endgültigen Zerstörung zu bewahren. Das ist also die zweite Baustelle, auf der wir alle auch im neuen Jahr klarkommen müssen. Arbeit und Alltag mitten in dieser vom Tod und von der Sünde gezeichneten Welt. Und doch zwischen Adams Acker und unserer Baustelle liegt Bethlehems Feld. Und auf Bethlehems Feld ist der gekommen, der den Tod auf ewig überwunden hat. Und wenn dein Leben Jesus gehört, wenn du vor seiner Krippe gekniet hast, dann bist du jetzt auf deiner Baustelle, wo immer diese liegt, mit Jesus unterwegs. Du bist immer nur noch mit Jesus unterwegs und nicht mehr allein. Und du darfst morgen wieder in dein Büro gehen oder an dein Fließband oder in deine Pflegestation oder in deine Zoom-Konferenz oder in deine Küche, in die Kinderzimmer deiner Lieben. Du darfst da hingehen. Und selbst wenn du dort die Dornen und Disteln zu spüren bekommst, vielleicht weil das Kind Fieber hat oder weil die Lehrer sich wieder irgendwelche komischen Aufgaben ausgedacht haben, ist ja noch Ferienzeit. Bange machen gilt nicht. Oder weil Personalmangel bei euch herrscht oder missgelaunte Kollegen sich an dir auslassen oder weil sie dich wegen deines Glaubens angreifen, dann wirst du auf deinem Acker, weil Bethlehems Feld dazwischen liegt, nicht vergeblich arbeiten. Und dann wirst du das erfahren, früher oder später, so wie Paulus das beschrieben hat in 1. Korinther 15, Vers 58. 1. Korinther 15, Vers 58, wo der Apostel sagt, darum, meine lieben Brüder und die Schwestern, sind immer mit eingeschlossen, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Deine Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und das hat Luther wieder voller Begeisterung in der Bibel entdeckt, verstehen Sie? Gerade weil Luther den Ackerzustand dieser Welt so nüchtern vor Augen hatte. Er hat gesagt, wenn du Jesus hast, wenn du mit seiner Verheißung lebst, wenn du auf Bethlehems Feld beziehungsweise in der Krippe ganz in der Nähe gekniet hast, dann bist du an dem Ort, wo du zur Zeit vom Herrn hingestellt bist, dann bist du da hinberufen, dann bist du da berufen, wenn du mit Jesus lebst, wo du jetzt bist zur Zeit. Und wir dürfen nie vergessen, daher kommt der klassische Ausdruck für Beruf aus der Reformation. Das hat Luther wieder betont. Er hat gesagt, Gott hat dich an deinen Platz gestellt. Und deswegen bist du berufen, auch in deinem Beruf. Dort, trotz aller Widrigkeiten, dort darfst du wirken. Dort darfst du dich auf Gottes Verheißung verlassen und berufen. Es sei denn, Gott macht dir klar, dass dort nicht mehr dein Platz ist, dann bitte ihn, dass er dir eine andere Tür öffnet. Er wird es tun. Arbeit und Alltag. Adams Acker, unsere Baustellen. Aber dazwischen Bethlehems Feld. Und dann kommt jetzt der letzte Schritt. Plötzlich spricht wieder Adam. Und schauen Sie hin, irgendetwas muss mit ihm passiert sein. Denn das klingt plötzlich wieder, man wundert sich, wie dieser Vers da plötzlich hinkommt, Vers 20, wie neue Hoffnung. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die leben. Adam nannte seine Frau Chava, steht da im Hebräischen. Und daraus wurde in der Umschrift Eva. Und die griechische Übersetzung der Septuaginta dafür ist Zoe. Zoe. Und das heißt Leben. Ganz einfach Leben. Und möglicherweise hat Mose selbst, als er es aufschrieb, dann noch erläutert, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. So, und man fragt sich doch, nach all dem, was jetzt war, was Gott über die sterbende Welt gesagt hat, über die Vergänglichkeit, woran macht sich plötzlich diese Zukunftshoffnung von Adam wieder fest? Das passt doch eigentlich gar nicht dahin. Leben, Chava, Eva, was für ein Name. Er hätte sie auch anders nennen können, ne? Xantippe oder so. Aber er sollte ja liebevoll für sie sorgen. Also, wie kamen wir dazu? Einmal war es sicherlich dieses versteckte, wenn auch überschattete Versprechen von Vers 16. Da würden Schwangerschaften folgen. Aber ich denke, das ist nicht das Entscheidende. Und einige als Ausleger verweisen zu Recht darauf, Adam hat offensichtlich der Verheißung von Vers 15 Glauben geschenkt. Es wird einer kommen und das Zerstörungswerk des Teufels beenden. Die Macht des großen Zerstörers, der sie da hineingetrieben hatte, auch wenn es ihre eigene Schuld war, aber er hatte sie hineingetrieben, die wird zerbrochen werden. Und offensichtlich hat Adam jetzt geglaubt. Und jetzt war es höchste Zeit für Adam und Eva, noch einmal bewusst sich zu ihrem Schöpfer zu flüchten, sich klarzumachen, auf welche Seite gehöre ich denn nun? Wer meint es gut mit mir und wer wird mein Leben zerstören? Wer sagt mir die Wahrheit und wer hat mich getäuscht? Du musst wissen, wo du hingehörst. Verstehst du, du kannst nicht dauerhaft zwischen diesen Fronten lavieren. Du musst wissen, wo du stehst. Und damit kommt zum Schluss die dritte Baustelle, den Blick, die wir noch kurz behandeln können. Nach Ehe und Familie, nach Arbeit und Alltag, diese dritte Baustelle. Und Adam hat jetzt begriffen, wie viel sich da entscheidet. Und diese dritte Baustelle ist unser Glaubensleben. Unser Glaubensleben, unser täglicher Wandel mit Gott. Wie eng war diese Gemeinschaft am Anfang gewesen? Wie vollkommen war die Harmonie mit seinem Schöpfer gewesen, auch als die Eva noch dazukam. Es war so ungebrochen alles. Und jetzt hatten sie fast alles verloren. Aber Gott hatte ihnen trotzdem die Treue gehalten. Bleibend ist deine Treue. Und er hatte den Faden nicht durchgeschnitten. Verstehen Sie, diese völlige ungetrübte Gemeinschaft, die hatten sie verloren. Und sie würden den Garten Eden räumen müssen. Das stand fest. Und sie würden das auch in den nächsten Jahren nicht einfach abschütteln können. Vers 22, und der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, da er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Das darf nicht geschehen. Nein, sie war nicht göttlich geworden, wie der Teufel geflunkert hatte. Das war nicht geschehen. Aber nur an diesem einen Punkt waren sie Gott in gewisser Hinsicht ähnlich geworden. Deswegen sagt Gott, wie unser einer. Sie waren jetzt mittendrin, wir haben das ausführlicher beim letzten Mal gesehen, sie waren mittendrin in dem Konflikt zwischen Gut und Böse. Sie waren jetzt da persönlich reingerissen. Vorher wussten sie nur gut, nur Gott. Sie wussten, was ist richtig und was ist falsch. Aber sie hatten diese persönliche Betroffenheit, dieses persönliche Beteiligtsein, dieses persönlich mit drinstecken an dem Bösen, aus dem dann die ganze Zerrissenheit kommt. Das hatten sie nicht gekannt. Und damit waren sie offensichtlich überfordert worden. Aber jetzt hingen sie drin. Und dahinter gab es kein Zurück mehr. Und deshalb muss Gott die beiden jetzt vor sich selbst schützen. Und überlegen Sie bitte, wenn die in dem Zustand vom Baum des ewigen Lebens gegessen hätten, nachdem die Sünde ihr Wesen durchsetzt hatte, dann wären sie in diesem Zustand verewigt worden. Und das hätte für Adam und Eva bedeutet, auf irgendeine Weise hätte dieser Baum gewirkt. Wir wissen nicht wie und warum, aber es wäre so gewesen. Und das hätte für die beiden bedeutet, wenn sie in diesem Zustand davon gegessen hätten, ein niemals endendes Verderben und ihr ewiges Getrenntsein vom Schöpfer. Und das wollte Gott verhindern. Davor hat er sie beschützt. Und der einzige Weg dazu war die konsequente Ausweisung aus dem Garten Eden. Das muss ein unheimlich trauriger Moment gewesen sein, für beide Seiten. Das ist mir nochmal so aufgefallen, jetzt bei dieser neuerlichen Vorbereitung. Vers 23, da wies ihn der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war, und er trieb den Menschen hinaus und ließ ihn lagern vor dem Garten Eden, ließ lagern die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Verstehen Sie, das ist traurig für beide Seiten gewesen. Und hier steht, Gott trieb ihn, also es kommt einem so vor, als ob Gott denen noch einen Schubs geben muss. Die gucken sich um und wollen nicht weg. Und schauen Sie, Gott wie ein Vater, der ein Kind aus dem Haus treiben muss. Das muss so traurig gewesen sein, auch für Gott. Und er gibt ihm noch den letzten Schubs und schickt sie weg. Und dann werden da diese Engelwesen, diese Cherubim platziert. Der Weg zurück ins Paradies ist bis auf Weiteres definitiv verschlossen. Und Gott sichert diesen Baum des Lebens wie mit einem Hochsicherheitstrakt, damit Adam und Eva und irgendwann möglicherweise auch ihre Nachkommen sich nicht mehr daran vergreifen können. Zu ihrem eigenen Verderben wäre das geschehen, wenn sie sich vergriffen. Es bleibt ein letztes Geheimnis um diesen Baum des Lebens. Erst am Ende der Zeiten, wir haben das in der Lesung vorhin gehört, im letzten Buch der Bibel, da wird dieser Baum wieder auftauchen und er wird möglicherweise für uns wichtig werden. Und so Gott will, wollen wir das am nächsten Sonntag weiter klären, was dieser Baum des Lebens für uns bedeutet. Für heute endet unser Kapitel Jenseits von Eden. Kein Weg zurück ins Paradies, Jenseits von Eden und trotzdem nicht verworfen. Und das ist Gnade. Schauen Sie, Gott hatte ihn rausgetrieben, aber er hat ihnen trotzdem einen Auftrag mitgegeben. Vers 23. Da wies ihn der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute. Eine Berufung. Raus aus dem Paradies. Aber ich habe noch einen Auftrag. Ich habe noch eine Berufung für dich. Und das ist Gnade. Und wisst ihr, das ist genau derselbe Ort. Das ist genau dieselbe Baustelle, auf der auch du und ich mit unserem Glaubensleben bestehen müssen im Jahr 2021. Hier auf diesem Acker, dass wir die Erde bebauen, hier in dieser gezeichneten Welt. In dieser gezeichneten Welt, die unter den Folgen der Sünde spürbar ächzt und stöhnt und kracht. Aber wir sind nicht verworfen. Wir haben einen Auftrag. Diese Erde ist nicht vorzeitig aufzugeben, sondern Christus wird ihr das Ende bereiten. Wir können uns jetzt nicht in die Katakomben zurückziehen und sagen, überlass den ganzen Kram doch sich selbst. Nein, diese Freiheit gibt Gott uns nicht. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Ihr habt hinzugehen, ihr habt für die Wahrheit einzutreten und ihr habt zuerst und zuletzt die Botschaft des Evangeliums den Menschen zu bringen. Wissen Sie, diese Welt in ihrer ganzen Zerrissenheit ist nicht die Hölle. Diese Welt ist nicht die Hölle. Es ist immer noch die Schöpfung unseres geliebten Herrn. Das dürfen wir nie vergessen. Und ja, wir kämpfen mit den Folgen von Adams Acker. Was die erste Baustelle angeht, Ehe und Familie, gefährdet durch emanzipatorische Bestrebungen, gefährdet durch unseren Egoismus, gefährdet durch unser Weglaufen von den Schöpfungsordnungen. Ja, das ist gefährdet, aber Jesus will uns helfen. Und ja, auch die zweite Baustelle, Arbeit und Alltag, gegen den Widerstand und im Wissen, immer im Wissen um Tod und Sterben. Und ja, auch auf dieser dritten Baustelle, in unserem Glaubensleben werden wir angegriffen vom Bösen. Wir leben jenseits von Eden. Und trotzdem liegt zwischen Adams Acker und deinen Baustellen Bethlehems Feld. Und es macht alles anders. Verstehst du? Gott wusste damals in Eden schon genau, was er tun würde. In Bethlehem und Jerusalem. Und deswegen steht da dieser Vers 15. Es wird einer kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und darum, weil Gott das wusste und weil das feststand, hat er die beiden, Adam und Eva, als er sie dann wegschickte, vorher hat er ihnen noch was Gutes angetan. Er hat sie neu eingekleidet. Vers 21, der letzte Vers, den wir betrachten. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Er hat sie neu eingekleidet. Wissen Sie, das war peinlich und es war lächerlich, wie die da vor ihm gestanden hatten mit ihren zusammengeflickten Feigenblättern. In Vers 7. Hinter denen sie sich da verstecken wollten. Das war nur lächerlich. Nachdem so viel zerbrochen war, so viel zerrissen war. Und plötzlich empfinden sie ihre körperliche Blöße, die vorher kein Problem war, und sie reagieren jetzt zu Recht darauf mit Scham. Wer in einer Welt nach dem Sündenfall keine Scham hat, gilt als psychisch nicht ganz gesund. Und diese Blöße war ein äußeres Zeichen für ihre geistliche Nacktheit und Schutzlosigkeit gegenüber dem Urteil des Heiligen Gottes. Und Gott kommt dann mit diesen Fellen. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und er kleidet sie noch. Und Sie sehen, wie Gott da mit diesen Fellen kommt. Natürlich mussten die von Tieren stammen. Vielleicht sah man noch Reste von Blut da dran kleben. Und Adam und Eva erleben zum ersten Mal mit, dass getötet wird. Gott hat diese unschuldigen Tiere getötet um ihretwillen. Hier haben wir zum ersten Mal die Situation, wo ein Leben für ein anderes Leben geopfert wird. Jetzt ist es noch ein Tierleben. Und so wird es sich dann durch das ganze Alte Testament hindurchziehen, die Opfer der Tiere im Alten Testament. Und immer wieder wird Gott seinen Leuten deutlich machen, ihr müsst Sünde ernst nehmen. Leute, Sünde ist nicht theoretisch, Sünde ist nicht abstrakt, Sünde ist handgreiflich, ihr müsst das ernst nehmen. Sünde ist Feindschaft gegen Gott und eure selbst gepflückten Feigenblättchen sind einfach nur lächerlich und hilflos. Was basteln wir nicht alles, um uns hinter unseren Feigenblättchen vor dem heiligen Gott zu verstecken? Der eine bastelt sich seine guten Vorsätze fürs neue Jahr und sagt, ich will ein ordentlicherer Mensch werden. Lächerlich. Der andere bastelt sich sein Feigenblättchen aus guten Taten. Mal hier ein gutes Wort, mal dort eine Spende. Und glaubt, er könne damit das Gewicht seiner Schuld vor Gott irgendwie mildern. Lächerlich. Der nächste versucht es vielleicht mit frommen Worten, dass er sich ein paar Bibelsprüche aufschreibt und sich die ab und zu in Erinnerung ruft, das ist ja sinnvoll, das zu tun. Aber wenn das dein Feigenblatt sein soll, um damit vor Gott zu bestehen, lächerlich. Der Nächste singt christliche Lieder und bringt sich in eine gewisse religiöse Stimmung damit und ergeht sich in diesen Songs und freut sich daran und glaubt, durch diese Songs, da kann ich mein Leben vor Gott besser positionieren. Lächerlich. Schöne Lieder zu singen ist gut, aber sie schützen uns nicht vor der Heiligkeit Gottes. Das bringt uns alles keine Vergebung bei Gott. Jedes selbstgeflickte Kleid reißt früher oder später unter dem Druck unserer Schuld. Und deshalb gibt es aus Gottes Perspektive nur diese eine Lösung. Nur diese eine Lösung, die er in Vers 15 ankündigt und die er dort im Vers 15 schon im wahrsten Sinne des Wortes dem Teufel um die Ohren haut. Er sagt, es wird einer kommen und der wird meine Strafe auf sich ziehen. Meine Strafe und deine Strafe in Gottes Auftrag, der wird sich opfern für mich und für dich. Und deshalb die Felle der Opfertiere. Nur sein Opfer am Kreuz kann die Blöße meiner Schuld bedecken. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein. Und Christ zu werden bedeutet nichts anderes, als dass du dich vor Gott demütigst und ihn anflehst. Herr, bedecke die Blöße meiner Schuld mit dem Opfer deines Sohnes. John Wesley, und damit schließe ich. John Wesley, der im 18. Jahrhundert dann später ganz England durch seine Predigten aufwühlen sollte. John Wesley war ein religiöser, ein ernsthafter, ein suchender junger Mann. Er hatte große Ehrfurcht vor Gott, aber keinen Frieden im Herzen, weil er nie wusste, ob Gott mit seinem Leben zufrieden war. Und John Wesley war ein Meister im Ausprobieren verschiedenster religiöser Feigenblätter. Und sein spannendstes Feigenblatt war, da war er schon über 35, da ging er als Missionar nach Amerika und sagte, da werde ich doch wohl auch mit meinem Herzen Frieden finden. Ich gehe als Missionar nach Amerika. Aber er brach die Sache erfolglos ab. Und auf der Rückreise zieht er Bilanz. Und dann schreibt er dort, Zitat, ich ging nach Amerika, um die Indianer zu bekehren, doch ach, wer wird mich bekehren? Ich bin nur fromm, wenn es mir gut geht. Aber was habe ich selbst in dieser Zeit gelernt? Etwas, das ich am allerwenigsten erwartet hätte, dass ich, der ich nach Amerika ging, um andere zu bekehren, nicht einmal selbst zu Gott bekehrt war. Kommt wieder nach England zurück, nach London und wahrscheinlich auf den Rat seines Bruders Charles geht er dann in eine kleine Versammlung in London in der sogenannten Aldersgate Street am 24. Mai 1738. Wir wissen das so genau, weil Wesley Tagebuch geführt hat. Und an diesem 24. Mai 1738 lesen Sie dort in dieser Versammlung Luthers Vorrede zu seiner Römerbriefauslegung. Und John Wesley schreibt in sein Tagebuch ungefähr Viertel vor neun, also abends, ungefähr Viertel vor neun, als man an der Stelle war, wo Luther die Veränderung beschreibt, die Gott durch den Glauben an Christus im Herzen wirkt, merkte ich, dass ich für die Erlösung auf Christus vertraute, auf Christus allein. Und eine Gewissheit wurde mir gegeben, dass er sogar meine Sünde weggenommen hat und mich rettete von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und das war die Wende. Und dann lief er nach dieser Versammlung schnell nach Hause, um es Charles zu erzählen, der sich kurz vorher bekehrt hatte und der wohl gesagt hat, so sinngemäß, na endlich. Und dann haben sie gemeinsam ein Lied gesungen, das Charles wenige Tage vorher selber gedichtet hatte. Und nun konnte John es aus Überzeugung mitsingen. Und ich hoffe so sehr, dass auch du es aus Überzeugung mitsingen kannst. Ich will es zum Schluss vorlesen in einer guten deutschen Übersetzung. And Can It Be ist der Originaltitel. Kann es denn sein, so singen John und Charles Wesley am 24. Mai 1738. Kann es denn sein, dass Gott mir gibt ein Anrecht auf des Heilands Blut? Starb er für mich, der ich ihn betrübt hatte? Gab er sein Leben mir zugut? O große Liebe, mein Gewinn, du gabst dein Leben für mich hin. Er kommt von seines Vaters Thron, nicht messbar ist der Gnade Tat. Nur Liebe treibt den Gottessohn, der sich für mich geopfert hat. Unendlich frei ist Gottes Gnade, weil sie auch mich gefunden hat. Gefangen lag schon lang mein Geist, gebunden in der Sünde Nacht. Du blickst mich an, die Nacht zerreißt, Licht leuchtet auf, ich bin erwacht. Die Fessel fällt, mein Herz ist frei, ich stehe auf und komme herbei, nämlich zu Jesus. Verdammnis schreckt mich seither nicht, ich lebe, Jesus ist nun mein. Er ist mein Haupt und Lebenslicht, gerecht bin ich durch ihn allein. Froh stehe ich einst vor seinem Thron, das weiß ich jetzt durch Jesus schon. Herr Jesus Christus, danke, dass wir das jetzt durch dich schon wissen dürfen, dass wir dir vertraut, dass der mitten in dieser Welt, die so ist, wie Genesis 3 sie beschreibt, dass er mitten in dieser Welt geborgen ist bei dir und einen Auftrag hat, hier noch an dieser Welt und sich nicht mehr zu fürchten muss vor der Vergänglichkeit all dessen, was uns hier begegnet, Herr, weil du ewig bist. Und so danken wir dir, Herr, dass wir nicht den Folgen von Adams Acker Schuld verhaftet und hilflos ausgeliefert sind, sondern dass du dazwischen reingekommen bist, Herr. Geboren für uns, gestorben für uns, auferstanden für uns. Und jetzt sitzen zur Rechten des Vaters, anrufbar jederzeit für uns. Herr, wir wollen dir so, so sehr dafür danken. Und wir bitten dich für diese Welt, die in ihrer Verdorbenheit ächzt und stöhnt und sich in immer neue, weitere Schuld verstrickt. Ach, bitte hilf. Hilf, dass wir nicht selbstgerecht dem einfach gegenüberstehen, sondern gib uns ein brennendes Herz für unsere Zeitgenossen in ihrer Not, dass wir ihnen die einzige Rettungsbotschaft bringen, die es gibt, die Botschaft von deinem Tod am Kreuz von Golgatha, Herr. Und hilf, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen als Einzelne und als Gemeinschaft, Herr. Lass uns getrost jetzt in dieses neue Jahr hineingehen. Danke, dass wir dich haben. Und dass du uns nie mehr verlassen wirst. Du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.